Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Herzlich willkommen, Simon.
Ja, vielen Dank, dass du mich hier willkommen heißt bei euch im Büro.
Super, super gerne. Wir haben ein spannendes Thema vor uns. Es wird viel um IT, künstliche Intelligenz und natürlich auch deinen Werdegang gehen. Entsprechend würde ich einfach mal reinstarten. Informatik und Lichtdesign als Stichwörter deines Lebenslaufs. Hol uns einfach mal ab.
Ja, ich glaube, das war so ein duales Leben, was ich geführt habe, seit tatsächlich meinem 18. Geburtstag. Ich habe damals in der Schule Partys veranstaltet und habe irgendwann festgestellt, wir bezahlen sehr viel an Veranstaltungstechnikfirmen. Ich habe hier noch ein bisschen Geld von der Kommunion rumliegen, also kann ich einfach selbst Lautsprecher und Lampen kaufen und habe damals dann angefangen, Equipment an meine Stufe zu vermieten und das auch zu betreuen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, ganz cool, da kann ich mir auch, 2015 habe ich dann mit dem Studium gestartet, das auch ein bisschen mit querfinanzieren und habe das dann weitergemacht und das dann irgendwann ein bisschen eskaliert, habe dann Kontakte aufgebaut, weil ich gemerkt habe, ach, programmieren, auch das quasi die Shows zu programmieren mit Pult macht mir total Spaß, hatte dann ganz schnell Kontakte zu Avolights, ist ein britischer Lichtpulthersteller, dann habe ich auch viel mit denen gemacht und das habe ich quasi nachts gemacht. Tagsüber habe ich dann studiert und irgendwann kam dann sogar noch ZF dazu. Da habe ich nämlich da noch als Freelancer in der produktionsnahen IT gearbeitet. Und ja, so war eigentlich meine Zeit nur mit Arbeit, aber mir hat das total Spaß gemacht.
Also so ein sehr, sehr früh ins Unternehmertum reingeschnuppert. Was war für dich da der Reiz, so früh damit zu starten?
Mein Bruder, der hat gesagt, ey, also mein Bruder hat eine Ausbildung gemacht, Gärtner, also richtig, der packt gerne an und der sagte, du bist hier so ein fauler Sack, ja, du sitzt hier nur so rum, machst ein bisschen Schule, fang mal an zu arbeiten. Hab ich gesagt, ja, ich habe aber keinen Bock, irgendwie Pfandflaschen irgendwie zu sortieren oder so, ich guck mal, was ich machen kann. Das war dann so die Motivation und dann bin ich einfach aufs Gewerbeamt gelaufen, weil ich mal so gegoogelt habe, was muss ich machen, nur um Rechnung schreiben zu können, weil Schwarzarbeit wollte ich nicht, fand ich uncool. Und da musste ich aber nochmal wiederkommen, weil ich gar nicht wusste, dass man irgendwie 10,38 Euro für einen Gewerbeschein bezahlen muss. Und dann habe ich mir den 2 Tage später abgeholt.
Mhm. Mal fragen, wie lange ging das dann ungefähr?
Die Phase mit den, ich habe 2014 angefangen, ungefähr bis Corona, 6 Jahre habe ich das gemacht. Und war halt tatsächlich durch Corona, man kann sich das vorstellen, einfach jemanden Stecker gezogen. Und aber so die... Ich würde sagen, da gab es so eine Übergangsphase, so ab 16, 17, wo das weniger wurde, weil ich dann festgestellt habe, dass mir das IT-Umfeld, Datenumfeld sehr viel Spaß macht. Und dann habe ich so ein Fade gehabt und bin eigentlich zur besten Zeit dann aus dem Business, also Veranstaltungstechnik rausgegangen. Ich habe dann auch noch Touren mitgemacht, war bei Rock am Ring und sonst was und dann war irgendwann gut.
Dann kam der Fable für die ganze Datenthematik, Informatik und so auch dadurch tatsächlich.
Genau, also ich das war total witzig. Eigentlich so während dem Abitur, ich hatte auch Mathe-Leistung und dann, ich wollte irgendwas machen, ja, irgendwas Technisches. Mein Vater ist Elektriker, Anlagen- und Elektronikermeister, war bei RWE etc. Da bin ich als Kind schon mit in die Umspannanlagen, wollte irgendwas auch in die Richtung machen. Die sagte, lass mal sein, mach irgendwas anderes. Ja, und dann bin ich bei Informatik hängen geblieben.
Lustig, wie das Leben manchmal so spielt. Ja, genau. Ne? Ja. Zufälle, die sich aneinander reihen, wenn man aber Dinge einfach ausprobiert.
Korrekt.
So mein großes Learning auch. Du hast es gerade gesagt, es ging so bis 2020 und dann, klar, Corona, brauchen wir nicht drüber reden, hat natürlich der ganzen Veranstaltungsindustrie ein bisschen den Gar ausgemacht. Jetzt hast du aber Neurologic, worüber wir jetzt auch im Wesentlichen reden und was ja wahrscheinlich den Großteil deiner Zeit heute einnimmt, 2018 schon gegründet, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, man muss sich das so vorstellen, als dieser Fade, sage ich mal, anfing, wo ich das Veranstaltungsbusiness so aus laufen lassen habe, war dann der Punkt, war eigentlich so ausschlaggebend auch der Punkt, dass ich schon zu der Zeit, also man sieht, das sind so sehr, sehr viele parallele Stränge, wo ich quasi, die ich bedient habe. Und da war eigentlich so der Punkt, dass ich ab 2016, 17 als Freelancer in der produktionsnahen IT bei ZF gestartet habe. Na, bin ich über Kontakte reingekommen und das war dann so, dass ich festgestellt habe, man muss sich das so vorstellen, im Veranstaltungstechnik-Business, auch weil man am Schluss der Typ ist, der am Pult stand, hat ungefähr bis Corona so 300, maximal 400 Euro am Tag bekommen. Da war egal, ob der Tag 8 Stunden lang war, ob der 24 Stunden lang war oder 25 Stunden, war egal. 400 Euro fix. So, da musste man einige Tage arbeiten, um dann auch irgendwann so ein bisschen davon leben zu können. Und ich habe halt durch diesen Kontakt zu ZF festgestellt, ey, man kann auch relativ einfach in 8 Stunden 1200 oder 1400 Euro verdienen. Und dann dachte ich, ey, das ist ja viel, ich habe viel, viel weniger Zeit invest und kann aber auch irgendwie spannendere Sachen noch bewegen, weil irgendwann war das so, ja, wenn man dann irgendwie so die 100., 200. Show programmiert hat, war irgendwann auch, also ich, da hat mir der Reiz irgendwann auch so ein bisschen gefehlt. Genau, und dann bin ich bei ZF gestartet. Ich habe halt das Potenzial einfach gesehen. Das war total cool. Ich hatte einen super Ansprechpartner da auch und der hat mich gefördert. Ich durfte sau viel ausprobieren, habe Anlagen vernetzt, habe Energiemanagement aufgebaut, habe ganz viel auch mit Kamerasensorik gemacht, habe schon die ersten Zeitreihenanalysen da gefahren. Und aber irgendwann habe ich gemerkt, da geht noch mehr, aber halt Konzern. Ne? Und sagt so, nee, mach mal langsam, zahlt jetzt gerade nicht auf die Ziele ein, aber ja, man könnte mehr erreichen, aber mach mal nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach ich halt selbst. So, und dann war eigentlich so der Sprung, dass ich dann gesagt habe, okay, das reicht hier nicht nur als Freelancer irgendwie so auf Projektbasis irgendwo so drin zu hängen. Und ja, dann habe ich Neurologic gegründet.
Verstanden. Dein Studium, meintest du, ging 2015 los, oder?
Genau, bis 2019.
Okay, das heißt, du hast das Unternehmen gegründet, bevor du mit dem Studium fertig
bist. Korrekt, ja.
Okay, ja, das ist auch ordentlich. Also 2018 Gründung, quasi ein Jahr vor Studienende. Du hast Informatik studiert, hast dann bei ZF wahrscheinlich so reingeschnuppert in diese ganze Welt der, der Daten, in der Produktion und so weiter. Bist dann drauf gekommen, dass du vielleicht ein bisschen schneller voranschreiten möchtest, als es die ein oder andere Organisationsstruktur möchte, und hast dich dann entschieden, eben Neurologic zu gründen.
Genau, schlussendlich habe ich mir auch überlegt, ich schraube ja hier irgendwie an Maschinen rum. So, im Worst Case lege ich hier mal eine komplette Linie lahm. Ich habe zwar eine Vermögensschadenshaftpflicht, aber irgendwann wird es vielleicht auch uncool. Ich packe das auf meine Haftungshülle. Und ich wollte das auch weiterdenken, weil also für mich war das auch nicht nur so cool, irgendwie auf selbstständiger Basis so Projektmitarbeiter zu sein, weil sich das auch so ein bisschen angefühlt hat, ich irgendwie, mir hat noch einer was zu sagen, so. Und ich möchte noch freier sein. Und das war dann auch so die Motivation dahinter.
Ja, man hört schon viel Freiheitsliebe raus, glaube ich, in den ersten Jahren deiner, sagen wir mal, produktiven Zeit. Ich denke, das vereint ja jeden Unternehmer auch so ein bisschen, ne? So dieser Hang nach Freiheit. Ich glaube, wenn man es wegen einem Geld macht, dann wird sowieso nichts am Ende. Das Geld folgt idealerweise, aber ja, am Ende geht es irgendwo um Freiheit.
Korrekt.
Spannend. Jetzt sind 7 Jahre vergangen, ungefähr, seit der Gründung von Neurologic. Ich glaube, wir können jetzt wahrscheinlich 4 Stunden drüber reden, was in der ganzen Zeit passiert ist. Ich werfe mal so ein paar Begriffe in den Raum. Also Repositionierung war sowas, was mir hängen geblieben ist aus unseren bisherigen Gesprächen. ISO-Zertifizierung, also viel Professionalisierung auch. Du machst es mittlerweile auch nicht mehr allein. Vielleicht gibt es ja irgendwie so einen 5 Minuten, 10 Minuten Schnelldurchlauf durch die wesentlichen Meilensteine bei Neurologic.
Ja, wir können es, ich glaube, so ein bisschen fast forward machen. Schlussendlich war das so, eigentlich so ab 2018 bis 2022 war es sehr viel Pain. Es lag einfach daran, niemand hat so richtig verstanden, was wir machen und was wir machen wollen. Weil für viele war das ein Buzzword. Dann kamen wir ja sogar noch irgendwie so ein bisschen von der Uni. Am Anfang war ich komplett alleine.
Das ist Buzzword KI, meinst du?
Genau, ja, korrekt, Buzzword KI. Dann kamen mal 2, 3 Leute dazu, war ein kleines Team, eher so, ne, so direkt in die Nerd-Schublade, sagt, ja, macht mal, wir machen schon Industrie 4.0, so, das brauchen wir nicht. Ja, okay. So, und dann kam aber dieser ChatGPT-Moment tatsächlich. Bis da haben wir uns wirklich durchgekämpft. Und es war manchmal wirklich nicht lustig. vor allem dann noch die ganzen Krisen. Also das hatte ich letztens auch noch mit einem Kumpel. Seit der Gründung kam immer eine Krise nach der anderen. Also es war nie so, dass man sagt, das ist jetzt dieser Wirtschaftsboom oder so, sondern eigentlich nur Salz gefressen seitdem. Und es hat auch schon abgehärtet und resilient gemacht. Und genau, bis 2022 haben wir sehr viel Proof of Concepts gemacht, gerade auch bei Unternehmen, die dann cool waren. Gerade auch so, wir hatten so eigentlich in Österreich den ersten richtig großen Kunden, der auch mal gesagt hat, hier habt eine 500.000 Macht. Macht einfach, das und das sind die Ziele, ich vertraue euch. Und da konnten wir halt echt viel ausprobieren und das war cool. Das war wirklich cool, wir konnten Erfahrungen sammeln und wir haben halt sehr viel ausprobiert. Ne? Am Anfang waren wir gar nicht nur das Sakri-Positionierung, wir haben erstmal versucht alles zu machen. So, ne? Weil warum, ist ja auch alles spannend. Aber dann auch festgestellt, so die DNA auch von den Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt mittlerweile 25, ist halt Industrie, ja, das sind Mathematiker, Physiker, Elektrotechniker, Wirtschaftsinformatiker, und alle, jeder hat so eine Connection auch und sage ich mal auch so, sich die Hände schmutzig zu machen und da ist irgendwie so Marketing Cases, Sales Cases sind dann auch eher langweiliger, wir haben andere Stärken. Und das war dann auch so der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, ist schön, dass wir viel ausprobiert haben, viel Erfahrung gesammelt, aber wir müssen mehr in die Industrie, weil da sind vor allem die Daten, die Microsoft, ein AWS, Google und so noch nicht haben. Da können wir heben und das merken wir dann auch. Ne? Da haben wir dann ab 2019, 20 dann auch immer tiefer reingegangen und schlussendlich dann auch so ab 22, 23 auch durch eine sehr gute Fügung haben wir einen richtig dicken Use Case auch aufgebaut bei ThyssenKrupp. Und das war dann eigentlich so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, unser Fokus ist nur noch Industrial AI. Und wir sorgen dafür, dass unsere Modelle in unter 100 Millisekunden auch Daten austauschen können und echtzeitfähig. Ja, und dann waren so darauf folgende Schritte wie ISO-Zertifizierung auch nur noch so die Kirsche auf der Sahne, sage ich mal. Und jetzt geht's eigentlich nur noch darum, weiter Wachstum skalieren, zu gucken, wie wir auch die Services, die wir haben, immer weiter ausbauen können. Und man, um das dann auch nochmal so abzurunden, vorher hatten wir Projekte, die gingen einen Monat. Bisschen was rumdoktern und jetzt sind wir wirklich so on the run 3 bis 5 Jahre tatsächlich auch jetzt aus Gründen auch teilweise 5 bis 10 Jahre, wo wir richtig auch an Produkten und Prozessen mitentwickeln können.
Wow, das ist natürlich fürs Wachstum dann auch schön, weil du natürlich Planbarkeit hast, ne, und dann auch entsprechend wachsen kannst.
Korrekt.
So ein 3 bis 5 Jahres-Projekt würde ich mir auch mal wünschen, weil das wird das alles etwas entspannen, aber es kommen natürlich auch ganz andere Themen dadurch und Wachstum will natürlich auch finanziert werden. Das heißt aber auch, ihr wart von Anfang an bootstrapped.
Korrekt.
Und seid es auch immer noch.
Genau.
Das ist schon spannend. Ich meine, wenn man dann auch so eine Zeit durchlebt, die dann nicht so einfach ist, dann muss man natürlich auch ein bisschen haushalten, ne?
Nicht nur haushalten, auch als Gründer nimmt man Schmerzen auf. Ich sag nur so Themen wie Wandeldarlehen, die man dann reingeben. Irgendwie muss die Show sehr auch finanziert werden, ja. Auch das Thema Darlehen mit Rang Rücktritt musste man dann erstmal bauen. Aber ey, wir haben wieder eine richtig gute Bilanz. Positiv. Aber auch ganz offen gesprochen, das war echt ein harter Kampf. Ja. Also, aber ich habe auch gesagt, ja, ich habe eh nichts zu verlieren. So im Worst Case, wenn das jetzt insolvent gehen würde oder selbst wenn ich auch eine Privatinsolvenz hätte, ich hätte ja nichts verloren. Also das, ich hatte keine Familie in dem Sinne, die ich versorgen musste und sonst was. Deswegen war, glaube ich, auch so der Startpunkt in der Zeit, wo ich das ohne oder mit einer sehr hohen Risikoaversion auch super entspannt für mich so rückblickend.
Was war so der krasseste Moment? Also was war so der tiefste Moment, den du hattest?
Tatsächlich mal eine Phase, wo wir gedacht haben, jetzt ist der Moment, jetzt müssen wir Personal aufbauen. Wir haben Personal aufgebaut, aber haben festgestellt, irgendwie läuft das Business Model noch nicht so ganz rund. Und dann tatsächlich zu entscheiden, okay, wie gehen wir denn jetzt vor? Ja, wir müssen irgendwie Leute freisetzen. Welche Leute setzen wir frei? Wie setzen wir die so frei, dass keine schlechte Stimmung im Team entsteht? Und das war eigentlich wirklich so ein Tiefpunkt, ja, wo ich tatsächlich meine erste Restrukturierung hatte. Und das war alles vor wirklich 2022, das war so 21. Und dann haben wir uns wieder hochgekämpft. So. Und dann war auch wirklich, wo man gemerkt hat, ey, positiver Cashflow ist cool.
Das entspannt ein bisschen, ja.
Genau. Und dann kann man auch wachsen. So.
Ja, ja, ja. Und hast du jetzt schon das Gefühl, dass du sagen würdest, jetzt läuft es wirklich stabil? Du fühlst dich sicher als Gründer. Ich meine, als Gründer bist du immer irgendwo tiefer drin als wahrscheinlich in jedem Angestelltenjob. Aber fühlst du dich jetzt, sage ich mal, kannst du jetzt nachts zurück schlafen, sagen wir es mal so?
Definitiv. Also muss ich wirklich sagen, also gerade auch so in der Anfangszeit war das deutlich wilder und ich sag's ganz offen, dann teilweise so Situationen gab, wo ich gedacht habe, okay, wie schaffe ich es innerhalb von 24 Stunden 100.000 Euro zu besorgen? So Challenges habe ich gespielt. Mhm. Aber da sind wir durch mit, weil das ist halt wirklich toll. Wir haben tolle Kundenbeziehungen aufgebaut. Wir sind auch, ich würde uns auch nicht mal als Startup oder so bezeichnen, eher ein junges Unternehmen. Wir haben die ganzen Erfahrungen gesammelt, die ganzen Kinderkrankheiten hinter uns gelassen und uns geht's jetzt wirklich, belastbare Kundenbeziehungen aufzubauen, belastbare Projekte, Anwendungsfälle und da sind wir jetzt auf dem Weg und haben quasi das Fundament gesetzt, ja.
Ich finde es immer wahnsinnig beeindruckend, so Stories nachzuvollziehen. Die Hochs als Unternehmer sind halt höher, die Tiefs sind halt tiefer und irgendwo hat jede Erfolgsstory so ein paar Tiefs, die man durchleben muss. Und man hört jetzt bei dir einfach auch wunderbar raus, man muss sich halt durchbeißen, durchbeißen, durchbeißen. Und wenn man dran glaubt, dann schafft man es am Ende auch irgendwie. Ja.
Safe, also da auch nochmal gesagt, da gab es bestimmt 3 bis 4 X-Momente, wo ich dann mal gesagt habe, soll ich das jetzt noch weiter verfolgen? Mhm. Aber dann war auch immer so der Punkt, ja, aber habe ich Bock irgendwie jetzt dann da wirklich so einen Punkt zu setzen und dann im Worst Case in irgendeinem, als Entwickler, in einem Angestelltenverhältnis, das wäre es ja einfach nicht für mich.
Ja. Du hast jetzt gerade vorhin das Stichwort Anwendungsfälle erwähnt. Mhm. Ich will jetzt da auch nicht zu fachlich werden in dem Interview, aber was macht ihr jetzt konkret bei diesen Industriekunden? Also mit 3, 4 so Beispiele, ja, wie ihr dann KI einsetzt, was ihr da macht und wie das den Kunden hilft.
Genau, ich glaube, am besten ist das immer so auf einer ganz oberen Flughöhe zu starten. Mhm. Schlussendlich sind wir ein IT-Service-Unternehmen, maximaler Fokus auf KI-Beratung, Entwicklung, Integration, End-to-End. So bedeutet, wir haben gewisse, sage ich mal, Module, die wir wiederverwenden können, auch gerade im Thema, wir haben eine Echtzeitarchitektur, das fordert die Industrie, also da hilft es jetzt nicht, wenn ich irgendwo eine Anfrage sende, bekommt 3 Sekunden später eine Antwort, dann ist die Taktzeit schon ein paar Mal rum, sondern muss es wirklich in Echtzeit unter 100 Millisekunden sein. So bedeutet, was wir machen, am Anfang ist es oft so, wir bekommen irgendeine Anfrage rein. So, die Kunden wollen erstmal beraten werden. Was können wir denn überhaupt machen? Was ist das Zielbild? Da machen wir eine Aufnahme, schauen, was gibt's für Daten? Was kann man mit den Daten machen? Ist schon eine gewisse Architektur gegeben, sonst unterstützen wir da auch noch. Und dann geht's halt wirklich da ins Modell, in die Modellentwicklung, ja. Und dieses ganze Modeling ist total entscheidend, weil gerade in den Industrie-Cases kann ich nicht einfach nur sagen, okay, hier habe ich ein großes Sprachmodell, ich baue mir hier ein Rack auf und das steuert dann irgendwie die Maschine, sondern das sind teilweise x100 verkettete Modelle, die wiederum über ein, sage ich mal, Mastermodell oder Fitnessfunktion wieder zusammen aggregiert werden, die dann Entscheidungen treffen. Und irgendwann hat man Komplexitätsgrade überschritten, dann braucht man neuronale Netze. Mhm. So, und diese Modelle entwickeln wir dann. Und dann geht's halt wirklich darum, das auch so zu integrieren, damit es anwendbar ist. Unsere Lösung sieht man oft gar nicht. Ja, die läuft irgendwo im Hintergrund. So, und dann bekommt ein Werker zum Beispiel gesagt, Druck ist zu hoch, stell mal nach. Und ab einem gewissen Punkt macht die Maschine das komplett autonom. Und das haben wir zum Beispiel bei ThyssenKrupp gemacht mit der EMG zusammen. Die EMG gehört, ist ein Weltmarktführer, 80% Marktanteil in der Bandlaufregelung im Stahlbereich, also jedes Walzwerk, jede Feuerverzinkungsanlage, die Coils abwickelt, da ist diese Technologie von denen drin. Und die gehören zur SMS Group, kennt vielleicht der eine oder andere. So, was wir da gemacht haben, war der Anwendungsfall, da ging es um Verzinkung, ja, jeder Werker, jede Schicht war die Qualität unterschiedlich von dem Verzinkungsgrad, Unterverzinken ist schlecht, ne, generiere ich teuren Schrott, Überverzinken ist auch schlecht, verschwende ich zu viel Ressourcen, gut für den Kunden, schlecht für das produzierende Unternehmen, So, dann sieht meine Marge. Also ich möchte eigentlich die optimale Schichtdicke. Und das ist der Punkt, den wir ermöglichen über unsere Modelle. Bedeutet, das System, was wir da entwickelt haben, steuert in Echtzeit die komplette Feuerverzinkungsanlage. Das sind so 400 Meter lang, richtig schöne Umgebung, wie man sich das vorstellt, wo eigentlich keiner arbeiten möchte. Und ja, wir haben halt, ziehen die ganzen Sensordaten raus, bewerten die. Das war ein Projekt. Allein die Vorlaufzeit, bis zu dem Punkt zu kommen, waren schon 3 Jahre. Und dadurch helfen wir nicht nur ThyssenKrupp Ressourcen einzusparen. Es sind bis zu 7-stellige Beträge möglich oder ist mal umgerechnet ungefähr 6.500 Fußballfelder Zink sparen wir da ein. Ja, wenn man das auf die Fläche mal ausbreitet. Mhm. So, das zahlt auf ESG-Richtlinien ein, natürlich auch auf allgemein die Ressourcen. Aber wir helfen auch einem Hardware-Anbieter, Anlagenanbieter wie einer EMG, die Transformation von einem klassischen Maschinenbauer hin zum Softwareanbieter. Weil wir auch über die Reise festgestellt haben, verschiedene Messverfahren. Ja, es gibt Kaltmessung, Heißmessung bei so einer Feuerverzinkung. Die Heißmessung braucht man gar nicht. Die kann man durch andere 30 Parameter aus der Maschine auch da bilden. Und so eine Heißmessung, damit man auch mal ein Gefühl hat, so ein System kostet ab 500.000 Euro bis 1 Million, muss ungefähr alle 3 bis 5 Jahre ausgetauscht werden. Und da ist auch noch radioaktives Material drin. Also auch von der Instandhaltung gerade nicht so human-friendly. Und das sind alles so Side-Effekte, die einfach entstehen. Und das ist eigentlich das unser Flagship-Use-Case. Mhm. Aber wir sind halt auch, sage ich mal, da sind wir so in der zweiten, dritten Reihe Neurologic Inside bei einem Maschinenbauer. Aber das fängt auch an, Verschnittoptimierung von Kartoffeln in der Produktion von Pommes zum Beispiel, wo es darum geht, optimal die Kartoffel so zu schälen, damit ich maximal Ertrag daraus bekomme. Und wenn es Betriebe gibt, die 90 Tonnen Kartoffeln pro Stunde verarbeiten, ist da jedes Gramm, was mehr rausgeholt wird, bedeutet auch wieder bares Geld.
Das heißt, in einfachen Worten sind die Parameter, die reinlaufen, einfach komplex. Also
genau, unstrukturiert.
Unstrukturiert, komplex. Kartoffeln haben immer eine andere Form. Beim Verzinken hat das Basismaterial immer ein anderes Gewicht. Genau. Vielleicht eine nicht so perfekte Oberfläche oder irgendwas. Und dann schafft eure KI sozusagen darauf basierend die perfekte Ausbringungsform aufzubauen, jetzt in einfachen Worten.
Genau, und wir haben eine Basis und die Basis muss immer auf die Kunden optimiert werden.
Mhm. Und wie bedingt sich dann Hardware und Software? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass ihr dann auch sagt, hey, wir brauchen jetzt 10 Werte mehr, um das optimal aussteuern zu können. Dann müsst ihr im Zweifel mit dem Maschinenbauer wieder sprechen und sagen, kannst mir da nur schnell 5, 6, 5 Sensoren reinschrauben, die wir vielleicht noch nicht haben.
Genau, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ist total wichtig. Diese Schnittstellen zu der Maschine, die müssen optimal sein auf der einen Seite, aber auch, das ist ein guter Punkt, wir haben oft so Edge-Cloud-Komponenten, bedeutet, gerade auch an der Maschine muss direkt an der Maschine gerechnet werden, ja, da Training kann in der Cloud stattfinden, so, aber gerade die Anwendung muss auf der Maschine laufen. Deswegen hilft's da auch nicht, irgendwo ein Rechenzentrum irgendwo zu haben, sondern das ist auch total wichtig. Und das ist auch so Know-how, was wir uns vor allem in der harten Lehrzeit aufbauen mussten.
Jetzt hören hier ja auch sehr viele Private Equity Investoren zu. Der ein oder andere wird mit Sicherheit auch produzierende Unternehmen im Mittelstand in irgendeiner Form haben. Sind es jetzt Themen, die grundsätzlich für jedes Unternehmen, was einen halbwegs modernen Maschinenpark hat, in Frage kommen? Oder gibt es irgendwo Einschränkungen, was eure Fähigkeiten angeht?
Definitiv sogar, sage ich mal, wenn man einen relativ alten Maschinenpark hat. Man ist in der Lage, das ist auch so ein Buzzword, mag ich eigentlich nicht, aber ein Retrofit auch zu machen, ja. Teilweise die Probleme, die entstehen, die sind teilweise so spezifisch auch an älteren Maschinen. Da kann ein Schwingungssensor schon extrem viel den Zustand der Maschine widerspiegeln. Und solche Daten können wir dann auch verarbeiten. Aber genau, wenn es jetzt irgendwelche Unternehmen gibt, wir können denen helfen, die Basis zu schaffen und dann auch die Anwendungsfälle zu definieren, auszubauen, wo man dann auch bares Geld mitspart oder im besten Fall sogar verdient.
Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass ihr am Anfang so ein bisschen als Nerd-Truppe wahrgenommen würdet, die so ein bisschen rumspinnen und eigentlich gar nicht wissen, was sie richtig tun. Das hat sich jetzt nachweislich ja geändert, sonst wäre kein etabliertes Unternehmen mit mittlerweile 25 Leuten. Jetzt kann ich mir trotzdem vorstellen, dass du deine alltäglichen Gespräche in der Industrie oder auch, sage ich mal, in angrenzenden Gruppen, du hast ja zahlreiche zusätzliche Titel neben dem Geschäftsführer bei Neurologic, dass das ja doch jetzt noch nicht jeder so verdaut, glaube ich, was ihr macht. Wie nehmt ihr denn so die ganze KI-Transformation im Mittelstand generell wahr?
Ja, also was, ich glaube, so der größte Punkt, den ich gerade sehe, ist halt dieses ganze Gen-AI-Thema. Ja, das ist halt auch wie, das wird wie die Sau durchs Dorf getrieben, ja. Jeder möchte eigentlich nur, sieht immer nur Potenzial in Gen-AI-Lösungen. Warum? Jeder nutzt ChatGPT, vielleicht auch noch DALL-E, malt irgendwelche Bilder, Gemini, whatever, und spielt damit rum. Hat wahrscheinlich auch schon illegalerweise irgendwelche Firmendaten da reingepusht und bastelt damit rum und denkt, wow, was für eine Effizienzsteigerung. So, und dann transferieren halt viele und sagen, ey, das kann ich da auch vielleicht bei meinen Maschinen machen. Und dann müssen wir halt immer sagen, nein, so einfach geht's nicht. Und das ist auch der falsche Ansatz für die Maschine. So, und da ist halt immer noch, und das ist erschreckend, sehr viel Aufklärungsarbeit.
Aber nicht dahingehend, dass KI grundsätzlich was bringen kann, sondern eher dahingehend, wie die Leute es richtig machen sollten, genau. Oder?
Korrekt. Also dass KI eine Lösung sein kann, das wird gar nicht mehr diskutiert, ist auch teilweise erschreckend, weil da die wildesten Sachen kommen, wo Leute versuchen, KI reinzubringen, wo es gar keinen Sinn macht. Deswegen auch so Return of Invest-Rechnung sollte man eigentlich immer am Anfang machen, sonst baut man sich da auch, sag ich mal, ein Grab. Und das sieht man tatsächlich, so 95% der Prototypen, Proof of Concepts, die failen auch, ja. Mhm. Da Kohle verbrannt, obwohl ich das auch eigentlich mal ganz gut finde, dass sich Leute auch mal was trauen zu machen, ja, auch wenn dabei die 5%, die dann der Knaller sind, den Rest wieder rausholen, ist okay. Aber wo ich halt, glaube ich, auch so ein bisschen vorwarnen möchte, also am Anfang sich vielleicht wirklich 5 Minuten mehr Zeit nehmen, ein sauberes Konzept aufzubauen, und dann kann man da auch sehr gut hebeln.
Ich meine, wir sehen es ja bei uns auch, am Ende will jeder irgendwas mit KI machen, wie du auch sagst, ne? Und wir machen ja auch viel, was weiß ich, Reporting, Controlling-Themen und solche Sachen, dann will jeder immer KI, 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 bis man dann mal darauf hinweist, dass erstmal überhaupt ein Data Warehouse da sein muss, was die Basis schafft, um KI anwenden zu können. Ne? Ja. Und muss man schon ein bisschen tiefer drüber nachdenken, bevor man so ein Konzept dann eher.
Korrekt, und KI ist auch einfach so ein großer Begriff geworden. Und wenn man dann, sag mal, ne, statistische Regression oder so mal macht, ist maschinelles Lernen, ja, per Definition, gehört auch zum Teilbereich KI, ja, dann ist das aber für die das doch keine KI. Also auch diese Unterscheidung zwischen generativen Anwendungsfällen und nicht generativen Anwendungsfällen ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig alles. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt's ja dann auch in 5 Jahren mal noch eine andere Definition von künstlicher Intelligenz, aber ich glaube, das ist auch so, ja, da wird sehr viel miteinander vermischt einfach.
Was ich nur so faszinierend finde, ist, dass da Menschen und gerade auch die deutsche Kultur ja nicht unbedingt dafür bekannt ist, so den Change eigentlich so gern anzunehmen, aber bei dem Thema ist es ja fast ein Überchange irgendwie. Klar gibt's so die Stimmen, die immer sagen, das wird alles ganz schlimm, und dann gibt's irgendwann, was weiß ich, Roboter, die dann sich gegenseitig kaputt machen oder die Menschen bedrohen könnten, das gibt's natürlich auch, aber irgendwie wird das Thema ja überpusht eigentlich von der Gesellschaft. Oder wie ist da dein Eindruck?
Korrekt, also das kann man schon sagen. Also viele wollen das machen, manche haben auch Angst so. Aber was ich halt so erschreckend finde, letzte Woche noch ein Beispiel gehabt, auch im, ich sag mal, im näheren Umfeld. Wir haben eine Lösung entwickelt, die ist fertig. Die kann ungefähr 90% der Zeit einsparen.
In welchem Bereich? Kann man das grob sagen?
Ja, Produktion.
Produktion.
Produktionsnahes Umfeld.
Bei einem Produktionsschritt dann?
Genau, das ist schon ein komplexeres System. Ich muss so ein bisschen gucken, wie ich das, sonst kriege ich hier nach noch einen auf den Deckel. Mhm. Jetzt ist die Lösung fertig, abgenommen. Jetzt muss die aber noch mal einmal durch den Betriebsrat, weil ein Konzern, ja, 80.000 Mitarbeiter, Rollout, ganz, ganz eng. Abgelehnt. Warum? Weil man sich kurz authentifizieren muss mit Microsoft, damit eine sinnvolle Zuordnung stattfinden kann. Ja, und es gibt wirklich nur die Microsoft-ID, kein Timestamp, gar nichts. Damit die Anwendung freigeschaltet wird, wird nicht gemacht, weil potenziell Performance-Messung möglich wären. Hm. Bedeutet, gerade so Volumina 250.000, irgendwie liegt da eingefrorenes Kapital, könnte sehr schnell sich amortisieren, hätte einen Mega-Impact, wird nicht gemacht, Betriebsrat sagt nein. So, und ich glaube, da merkt man das auch so ein bisschen. Wir sind sehr positiv, wir wollen sehr viel erreichen auf der einen Seite. Auch die Gesellschaft ist dafür offen, ja. Also die kritischen Stimmen, ja, gibt's, ist auch okay, gerade auch so ethisch, finde ich total wichtig, weil am Schluss muss das immer noch dem Menschen dienen, so nicht der Mensch der Maschine. Aber dann denke ich mal, so Regulierung ist manchmal echt ein Thema. So, wir haben jetzt mit der DSGVO weniger zu tun tatsächlich, weil eine Maschine hat jetzt nicht unbedingt die Identität, die man schützen muss. Wir haben dann eher mit Geschäftsgeheimnisse etc. damit zu tun. Aber das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, wow, so bringt mich dann tatsächlich auf, wenn ich auf so einen Call gehe, wo ich mir denke, wollen die mich eigentlich total verarschen.
Mhm. Und wie ist das dann für euch? Also wird euer Projekt dann trotzdem vergütet oder wird dann auch euer Projekt angezweifelt? Nee, oder?
Nein, ganz im Gegenteil. Die sagen, ja, tut, also müssen wir jetzt intern klären. Also super Job. Und dann, das ist halt, aber das ist unbefriedigend, ja, weil die Motivation ist halt nicht da, irgendwie jetzt irgendeinen Kunden zu melken oder so. Mhm. Ganz im Gegenteil. Wir wollen coole Anwendungsfälle bauen. Und da denke ich mir dann immer so, darf nicht wahr sein.
Vor allem wegen sowas, ne?
Ja.
Also, wo ja gar kein Risiko eingebaut
ist. Und ich glaube, das ist wieder so ein Beispiel par excellence. Wir stehen uns so oft einfach selbst im Weg. Mhm. Mhm. Also, da muss man auch irgendwelche Wege finden, das einfach mal durchzupeitschen.
Gutes Stichwort, sich selber im Weg stehen. Das wird wahrscheinlich auch ein Satz sein, den du immer mal wieder im Bundesverband KI anbringen wirst, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie viel du da erzählen darfst, aber was sind da gerade so die Themen? Also erstmal, welche Funktion hast du und was sind da so die Themen, die euch umtreiben?
Genau, also im Verband selbst Mitglied ungefähr seit 2018, ja auch relativ zeitnah nach der Gründung von dem Verband, dann durch Zufall gesehen, ey cool, da gibt's was, da muss man mitmachen. Mittlerweile, also Zwischenzeit ungefähr bis dieses Jahr Juli, war ich sehr aktiv in der Regionalgruppe NRW, habe da auch viel mit angeschoben und mittlerweile bin ich der Leiter der Arbeitsgruppe Defense, weil wir halt Folgendes merken, auch sage ich mal aus Kundenkreisen, der Punkt, dass gerade die Defense-Unternehmen, egal ob es Mittelständler ist, die Einschlägigen, die man so kennt, oder auch Defense Prime von den Großen, die überall in den Medien sind, haben eigentlich folgendes Thema. Wir haben einmal, suchen die händeringend nach Lösungsanbietern. Und da ist auch KI eine sehr gute Lösung, weil wir oft haben, gerade die Mittelständler sind Manufakturen, die haben irgendwie Teile 2000 gebaut, egal, Schusswaffen, was auch immer, oder persönliche Schutzausrüstung weniger, aber da wurde mehr produziert. Aber egal, ob es eine Panzerfaust, Handgranaten, Lang-Kurzwaffen sind und auf einmal müssen die ein Industriebetrieb werden. So Losgröße 200.000. Ja, wie macht man das denn, wenn man vorher da alles mit der Hand zusammengeschraubt hat? Das ist ein Riesenthema, das kann man natürlich datengestützt extrem schon sehr gut modellieren, kann daraus auch, ne, das ist auch dein Fachgebiet, natürlich auch sehr gut schon Implikationen ableiten. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite natürlich auch die ganzen KI-Unternehmen, die natürlich jetzt auch sagen, ey, wir wollen auch ein Stück vom Kuchen abhaben, da wird jetzt gerade so viel Kohle reingepumpt. Wir waren vielleicht in anderen Sektoren, Automotive oder sonst was, wir müssen auch irgendwie den Change hinbekommen. Ja, wie kommt man denn da rein? Das realistische Bild ist da, das ist viel schwieriger, als man denkt. Das ist nicht so klopf, klopf, liebe Rheinmetall, lass mich rein. Das funktioniert anders so. Und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, das merken auch gerade die ganzen Automobilzulieferer, die denken, ach, da kommt man mal rein, man listet sich jetzt mal online bei Rheinmetall und dann kann man ganz schnell Teile liefern. Das ist auch viel komplexer. Neben Anforderungen regulatorisch, aber auch, sage ich mal, wenn ich vorher Millionen Teile an VW geliefert habe und auf einmal nur noch 80 Teile für einen Panzer liefern muss, das ist schon ein bisschen wild, damit kommen die nicht klar. Und das ist einfach so ein Punkt, das so das aktuelle Lagebild, wo wir jetzt in der Funktion dann auch durch mich Brücken bauen, erstmal aufklären tatsächlich. Ja, und da geht's nicht um das große Geld zu gewinnen, sondern erstmal wirklich zu informieren. Und dann ist der zweite wichtige Punkt, wie positioniert sich denn der KI-Bundesverband ethisch gegenüber Rüstung? Ja, um den alten Begriff mal zu nennen.
Frage, ja.
Was darf denn KI in Waffensystemen? Ja, weil das auch da denkt man nicht dran. Das wird so schnell eine Dual-Use-Technologie. Das ist immer wie mit einem Hammer. Ich kann mit einem Hammer einen Nagel in die Wand hauen, ich kann dir aber auch einen Schädel einschlagen. So, am Schluss ist wieder der Mensch, die Variable. Und damit wir, der European AI Act, ich meine, der hat seine vier Risikoklassen, da brauchen wir jetzt nicht, glaube ich, zu tief einzusteigen, weil das auch sonst eher das Gespräch sprengt und da sehr viel unterschiedliche Sichtweisen gibt. Aber wenn es gerade auch in das Thema geht, und gehen wir mal Richtung hybride Kriegsführung, wo ich über Deepfakes oder ähnliche Meinungsmache steuern kann, dann bin ich in Hochrisikosystemen, die sind erstmal verboten, ja, und da bin ich noch nicht in Waffen, ja, also sagen wir mal autonome Zielerfassung, ja, und schießt direkt los. Und das ist überhaupt so der Rahmen, den wir jetzt erstmal bilden wollen. Was dürfen wir, wie positionieren wir uns und wie helfen wir der Industrie, bestehenden Industrie und auch den jungen KI-Unternehmen? Wie bringen wir die zusammen? Und wie sorgen wir denn dann auch dafür? Es gibt immer dieses Stichwort 2029, soll Deutschland kriegstüchtig sein? Wie helfen wir dabei? Mhm. Und wie können wir auch dafür sorgen, dass das irgendwie zustande kommt? Und wie sorgen wir auch dafür, dass dann die Technologie sinnvoll eingesetzt wird? Ist ein total heikles Thema, auch persönlich, ne? Also man muss da schon sehr klaren Verstandes sein, wie man sich äußert. Man muss sehr viele Sichtweisen zulassen. Da gibt's kein richtig, da gibt's kein falsch. Und ja, da bin ich auch so reingewachsen, durch Erfahrung im Defense-Bereich, aber auch durch die Erfahrung im KI-Bundesverband, auch auf politischer Ebene. Und so sehe ich mich auch als Brückenbauer zwischen den beiden Feldern.
Und du glaubst, dass das auch tatsächlich stattfindet? Also ihr habt dann auch eine Stimme in die Politik, das kommt da auch an entsprechend und ihr könnt auch wirklich was bewegen.
Definitiv. Also das ist auch erschreckend positiv.
Okay.
Auch jetzt zum Beispiel in NRW gesprochen, da hat man sehr kurzen Draht, auch ins Wirtschaftsministerium. Wir haben unsere Kontakte in den Bundestag und ja, also da werden wir was bewegen können und auch sehr viele Vorschläge, weil das ist auch das Spannende. Es gibt ja nicht nur den, sag ich mal, deutschen KI-Bundesverband, es gibt europaweit verschiedene Verbände und die sind gebündelt im European AI Forum, wo wir dann auch auf europäischer Ebene lobbyieren können, genau für die Themen.
Ja, ist ja gut, dass da dann jemand sitzt, der wirklich Ahnung davon hat. Ja, ist ja auch nicht in jedem Verband so. Von dem her, also ultra spannend auf jeden Fall und schön zu sehen, dass da viel passiert. Ja, was mich jetzt oft umtreibt, also ich bin ja pro Change, ansonsten wäre ich nicht Unternehmer und würde wahrscheinlich auch irgendwie untergehen. Man muss sich ja immer weiterentwickeln und so weiter. Wo ich oft so einen Knoten im Kopf habe, ist jetzt gerade so in unserem Umfeld auch Beratung, Anwälte und etc. pp., wo es jetzt schon heißt, dass die Führungsspannen runterfahren, weil halt Research-Tätigkeiten viel von KI gemacht werden. Zum Beispiel jetzt sage ich aber, irgendwo muss ich ja auch Erfahrung sammeln, um überhaupt mal Partner werden zu können. Das kannst du jetzt auf jede Industrie übertragen. Was glaubst du denn, wo das Ganze mal hinführt? Also vielleicht auch in deinem Thema. Brauche ich dann gar niemanden mehr in der Werkshalle? Oder wo... Das wird sich ja wahrscheinlich jeder Zuhörer fragen, wo das Ganze hinführt. Ne? Effizienz, 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 verstanden. Wahrscheinlich gibt es dann auch neue Jobs, die dadurch entstehen. Was wird so die Bilanz am Ende sein, wenn das Ganze sich mal so ein paar Jahre weiterentwickelt?
Der Punkt ist ja der, wenn wir in die Vergangenheit gucken, sind immer bei jeder, sage ich mal, industriellen Revolution immer Arbeitsplätze verloren gegangen. Dann gab es wieder neue, ne? Mhm. Also ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht wegzudiskutieren. Das gibt's ja auch. Stichwort AI Operator, ja? Wie der Maschinenbediener vorher sitzt dann. Also Wunschvorstellung, ich glaube, es wird immer noch nicht so weit kommen, weil am Schluss die Maschinen müssen irgendwie instand gehalten werden. Die Roboter werden zwar besser. Es gibt vielleicht irgendwann humanoide Roboter, die auch Maschinen, sag ich mal, warten können, aber der Mensch wird immer noch eine zentrale Rolle spielen, aber wird eher eine überwachende Funktion auch haben. Und der Punkt ist, auch immer noch eine bewertende Funktion. Ja, wenn ich da, sag ich mal, gewisse Parameter, wo ich mir denke, das kann doch gar nicht sein, auch wenn das die Maschine sagt, jetzt das muss sein, so da, dass man da noch eingreifen kann. Also Stichwort Human in the Loop, auch so ein Buzzword, aber das wird ganz entscheidend, glaube ich, an der Stelle sein. Der zweite Punkt, den man da machen kann, ist aber auch, gerade die Berufe, wo nicht skalierbar digital Daten gesammelt werden, Stichwort Gärtner, also mein Bruder, der hat eine rosige Zukunft, auch das ganze Handwerk, ja, bis ich da irgendwann den humanoiden Roboter habe, der meinen Baum beschneidet, der mir Bäume pflanzt und so weiter, gibt's tolle Animationen, aber das wird dauern, so, und das wird, glaube ich, auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert haben. Also ich glaube, irgendwann wird man den Handwerker mit Goldbarren bezahlen, roten Teppich ausrollen. Dass der ist ja heute schon schwierig, jemanden zu finden. Das ist
doch in die Richtung, ja.
Genau,
ja.
Das wird noch extremer. Überall da und gerade da, wo digital skalierbar Daten gesammelt werden, na, sagen wir im ganzen Bereich Juristerei, Steuerberat, das ist wunderbar. Ja, da kann ich ja super Ableitungen machen. Da helfen mir auch große Sprachmodelle dann, um Bewertungen zu machen. Und da wird es dann irgendwann auch die Frage kommen, was darf denn die KI? Und auch die Bewertung, da sind wir dann auf so einem juristischen Thema. Total spannenden Austausch mal mit einem Juristen. Da geht es dann auch um quasi die Bewertung der juristischen Person. Kann KI ein Modell eine juristische Person werden, auch Richtung Haftbarkeit? So, weil aktuell ist das ja eigentlich immer noch der Urheber. So. Sondern zum Beispiel wir, wenn wir ein Modell bauen und sorgt dafür, dass die Anlage kaputt geht, weil falsche Parameter eingestellt werden, haften wir. So. Aber was ist denn irgendwann, wenn das System immer selbstständig weiter lernt? Ne? Irgendwann hat der Entwickler gar keinen Einfluss mehr. Und durch gewisse Lernmechaniken. Und dann ist so die Frage, was passiert dann? Und ich glaube, das ist halt auch so der Punkt, wenn wir in so eine Richtung kommen und sind wir auch schon an der einen oder anderen Stelle, dann geht's halt weiter. Und das ist dann auch nochmal so der Punkt. Ich glaube, dann haben wir auch so eine betreuende Funktion, auch gerade im medizinischen Bereich. Ich möchte ja trotzdem irgendwie, wenn du mir jetzt gleich die traurige Botschaft sagst, dass ich eine ganz schlimme Krankheit habe, dann finde ich das empathischer, wenn das ein Mensch sagt, anstatt dass das mir einfach entweder eine Mattscheibe sagt, mit einem Avatar und sagt, ja, sorry, Sie haben Krebs, noch 4 Tage zum Leben, dann ist es besser, dann sagt das ein Mensch. Und ich glaube, das ist einfach so der Punkt. Und das hat man wahrscheinlich auch schon ganz oft gehört, aber ich glaube, das Menschsein wird da nochmal viel elementarer. Und da auch nochmal so ein bisschen back to the basics, also wirklich, was bedeutet das überhaupt, Mensch zu sein? So, das kann sich ja jeder selbst mal fragen. Und was bedeutet das, wenn der Mensch gefangen ist in irgendeinem, sage ich mal, unmenschlichen Beruf? Ja, das ist auch immer Definitionssache, aber ich habe schon viel gesehen und auch schon Menschen, die an Steinen mit Ammoniak gerochen haben und dazu bewerten, was da für ein Edelmetall drin ist und sonst und das dann in Kisten geschmissen haben. Ich glaube, das ist einfach so der Punkt. Da werden wir halt einfach noch mal diese Transformation auch haben. Und dann ist auch das große Thema, was machen wir mit dem, ich mag das Wort nicht, aber es gibt immer so eine gewisse Restmenge und manche sagen Bodensatz dazu, aber das möchte ich mir einfach nicht erlauben, weil ich gerne jedem auf Augenhöhe begegne. Aber was machen wir gerade mit den Menschen, die A, nicht mit dieser Geschwindigkeit klarkommen, die auch gar nicht die Möglichkeit haben, gewisse Berufe zu erlernen, aus gewissen Blockaden, so, und da ist dann auch so die Frage, welche Rahmenbedingungen schafft da die Politik? Gibt es irgendwann die Robotersteuer? Gibt es das bedingungslose Grundeinkommen? Weil das muss man auch ehrlicherweise sagen, so irgendwas muss da ja passieren dann.
Würdest du sagen, die Welt wird besser durch KI?
Auch das liegt im, sie wird viel transparenter, sie wird ein Verstärker sein. Also das muss man sich ja auch vorstellen. Wir haben Datenmengen, die Daten werden analysiert durch Modelle, mathematische Modelle. Da werden gewisse Faktoren verstärkt werden. Gute, aber auch negative. Und dann die Frage, wie gehen wir mit den negativen Themen um?
Und vielleicht, ich weiß, das sind ganz einfache Fragen. Ja. glaubst du, dass durch die KI-Transformation am Ende mehr Jobs entstehen, als es heute gibt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, zum Teil ja. Und man wird sich wahrscheinlich fragen, what the fuck, was ist, kann man das überhaupt Beruf nennen? So. Also wenn jetzt ehrlicherweise auch so in kreativen Jobs, ja, denke ich mir halt, wenn dann irgendwann jemand wirklich noch so Prompt Engineer ist und sagt, ja, ich brauche jetzt irgendwie x Stockfotos, dann auch wirklich sich zu hinterfragen, ist das überhaupt die Bedienung wert? So. Warum muss ich dafür noch Geld bezahlen? So. Und ich glaube, ja, das wird aber so sein. Und der Mensch braucht eine Aufgabe. Also wird's da definitiv irgendwas geben.
Mhm. Super spannend. Mir ist noch ein Satz hängen geblieben. KI muss nicht glänzen, sie muss laufen. Was heißt das für euch im Alltag?
Also für uns, wir haben absolut keinen Bock auf irgendwelche wilden Marketing-Cases. Wir hatten schon die wildesten Aktionen. Da hat jemand einen Magnesium-Motorblock bei uns auf den Tisch geknallt und sagt, mach da KI ein, wir brauchen was für die Messe. So, nee, ist langweilig. Uns geht's darum, wirklich Impact. Mhm. Impact zu sorgen, ja. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir es jetzt smart anstellen, in Nischen noch immer Marktführer zu bleiben, auch Weltmarktführer in Deutschland. Wir haben ein großes Thema an Deindustrialisierung und künstliche Intelligenz kann ein Punkt sein, das zu hebeln, damit wir hier auch noch, ja, noch eine lebenswerte Umgebung haben. Und deswegen ist uns total entscheidend, deswegen auch der Satz, auch in Bezug auf unseren ThyssenKrupp Use Case, das ist ein perfektes Beispiel, in widrigen Umgebungen in Echtzeit live so ein System zum Laufen zu bringen, das zu sehen, dass das auch hilft und auch Geld einspart. Und das ist einfach so die Motivation, die wir da haben.
Mhm. Fast forward ein paar Jahre, wo soll Neurologic hinlaufen, wenn es so funktionieren sollte, wie du es dir vorstellst?
Also schlussendlich, ich glaube, die Basis ist ganz gut gelegt. Wir werden uns weiter spitz fokussieren auf Industrial AI. Und da auch wirklich der Spezialanbieter bleiben und auch weiter ausbauen. Ich sehe da wirklich so am liebsten Company 100 Leute, 30 Millionen Umsatz wäre so schön, irgendwas mit einer EBITDA-Range 30-40%. Das wäre sowas, was ich da gerne sehen möchte. Und ja, jetzt werden wir schauen mit der ganzen Vorarbeit, wie wir das erreichen. Das ist dann quasi schon die Aufgabe für die nächsten 2 Jahre.
Ich bin da zuversichtlich, ja. Glaube ich. Vielleicht eine Frage noch. Wir haben gerade drüber gesprochen, jetzt ändert sich viel und es treibt viele Leute um. Ich glaube, alt wie jung. Jetzt hören ja auch relativ viele zu, die vielleicht gerade studieren oder sich überlegen zu studieren oder in welche Richtung es mal gehen soll. Wie kann ich mich jetzt als Mensch, der sich vielleicht aus Berufsleben, und ich weiß, das ist eine breite Frage, der eine will Jura machen, der andere will vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in die Industrie irgendwo gehen, aber gibt es irgendwelche Sachen, wie ich mich da bestmöglich irgendwo vorbereite oder am Zahn der Zeit bleibe? Also irgendwie soll ich mir ChatGPT holen und das möglichst stark nutzen? Oder gibt es irgendwelche Weiterbildungen, die ich mir angucken soll? Oder vielleicht soll ich jetzt nur noch Informatik studieren? Oder was würdest du da raten?
Also jeder, der Softwareentwickler werden möchte, würde ich sagen, lass es sein. Aber einfach der Punkt, ganz im Ernst, gerade ist so ein Hype-Wipe-Coding, kann man jetzt halten, was man von möchte, aber ich kann mir einfachste Dinge schon zusammenbasteln. Das sind auch Bastellösungen, also es wäre jetzt nie was belastbar irgendwo hinstellen wollen würde. Was ein entscheidender Skill sein wird, neben den ganzen Soft-Skills, die man definitiv noch braucht, ist Verständnis für Daten zu haben. Also am besten, ich stelle mir das immer so vor, ich habe wie eine Brille, die ziehe ich an, metaphorisch gesprochen, und verstehe, wie dieser Raum, die ganzen Systeme datenbasiert funktionieren. Wenn ich das durchdrungen habe, egal in welchem Job, werde ich deutlich, unaustauschbarer, wie wenn ich mich jetzt der absolute Fachnerd auf einmal bin, mich in irgendein Themengebiet reingenerdet habe. So, und das ist so ein Zusatzskill. Und der hebelt dann wieder. Ja, weil ich dann verstehe, weil irgendwann, auch wenn ich jetzt Jura studiert habe, ja, wird es irgendwann vielleicht ein Sprachmodell geben, was dann sagt, okay, das ist mein Ergebnis, bewerte das vielleicht noch. Ich muss aber trotzdem verstehen, wie das System zu diesem Ergebnis gekommen ist. Mhm. Weil dann kann ich immer noch vielleicht auch noch sagen, ja, vielleicht rein von der Ableitung korrekt, aber man kann auch die und die Faktoren reinziehen und damit könnte man das Ergebnis beeinflussen. Ich glaube, das ist total wirklich elementar wichtig.
Also Stichwort Prozessverständnis vielleicht oder geht es wirklich um die Daten, also Datenströme, wie arbeiten die Modelle, um dann am Ende der zu sein, der es bewertet und beobachtet, oder? Was
korrekt,
du vorhin erwähnt
korrekt.
Hast.
Korrekt. Mhm. Und dadurch ist ja auch dieses Erfahrungswissen, was ich mir in einem Studium aneigne, was ich vielleicht noch gar nicht in der Praxis tief angewendet habe, aber dieses Wissen, damit kann ich dann sehr, sehr gut hebeln. Und ich glaube, das muss einem einfach klar sein, dass das ein Skill sein wird, wo ich halt dann auch wirklich auch mir eine Perspektive aufbaue. Weil das ist wirklich so der Fall, das sieht man auch schon gerade so an den Studiengängen im Informatikbereich, es kommen die ganzen AI Studiengänge und so weiter, da geht's genau darum. Also da wird, da macht man vielleicht noch so ein bisschen, das habe ich auch gemacht, objektorientierte Programmierung, ja, da geht's eigentlich noch knallhart Daten, weil das reine Programmieren, das wird die Maschine machen, das ist ein Automat. Ja, wie ich heute eine Produktionsstraße habe, wo ich am, jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, am Schluss nur noch einen Stahlkeul reinschmeiße, am Schluss kommt das fertige Auto raus. Und da sind nur noch Menschen, die vielleicht mal was von links nach rechts hängen. Mhm. Genauso werden wir es auch erleben.
Mhm. Qualitätskontrolle wird dann wahrscheinlich.
Ja, korrekt. Ne? Korrekt.
Mhm. Mhm. Spannend. Simon, das war jetzt wahnsinnig spannend. Gibt es noch irgendwas, was du uns oder den Zuhörern mitgeben möchtest?
Ja, ein Punkt ist, glaube ich, mir total wichtig. In dieser ganzen Diskussion rund um das Thema KI ist wirklich so, keep cool, sich mal mit dem Thema beschäftigen, wenn man es noch nicht gemacht hat. Wenn man es gemacht hat, vielleicht auch noch mal eine Runde beschäftigen und einfach verstehen, es ist nicht alles ChatGPT. Es gibt noch deutlich spannendere Sachen und auch wirklich dranbleiben und einfach machen.
Cool. Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. War super spannend.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ich glaube, ich kann für einen Simon an der Stelle sprechen, wenn ihr irgendwie alles über KI erfahren möchtet, was euch auf der Seele brennt, folgt ihm auf LinkedIn, schaut euch den Content an, der ist super spannend. Simon ist, glaube ich, auch sehr, sehr offen für Gespräche in die Richtung. Und ja, das war eine weitere Folge zum Thema KI in unserem Podcast Finance Data People. Und wenn ihr auch weiterhin so spannende Gäste sehen möchtet, dann schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.